machst alles neu. Immanuel, Jesus Christus, du lässt mich niemals los. Als Hirte wachst, du herrschst stets über mir. Immanuel. So erstaunlich, du kennst der Sterne Zahl. In der tiefsten Nacht, doch du liebst mich, Herr, du kamst zu mir. Ich werd dir folgen, Herr, Immanuel, Jesus Christus. Mich niemals los. Als Hirte warst, du herrschst stets über mir. Immanuel, Immanuel, Jesus Christus, du lässt mich niemals los. Stets über mir, Immanuel. Heilig, heilig, Gott allmächtig, keiner ist wie du. Gott allmächtig, keiner ist wie du. Heilig, heilig,
du bist heilig.
Gott allmächtig, keiner ist wie du. Heilig, heilig,
du bist heilig.
Gott allmächtig, keiner ist wie du. Als Hirte warst, du herrschst stets über mir, Immanuel, Immanuel, Jesus Christus, du lässt mich niemals los. Als Hirte warst, du herrschst stets über mir, Immanuel, 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 Immanuel.
Danke euch ganz herzlich. Ich glaube, die Gemeinde auch. Jetzt wissen wir, wie das geklungen hat, als die Engel auf dem Felde gesungen haben. Es wird alles, sieht nach Weihnachten aus, und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Bevor ich heute eine Predigt halte, die überschrieben ist, die Weihnachtsgeschichte nach Johannes, und ihr euch fragt, aber Johannes hat doch gar keine Weihnachtsgeschichte, möchte ich einen kleinen technischen Hinweis geben, und auch das ist für Gemeinde wichtig. Das letzte Mal beim Abendmahl, als ich predigte, war ich für einige schwer zu verstehen. Das kann verschiedene Gründe haben. Und vielleicht können wir eine Abmachung machen, dass wenn es an mir liegen sollte und ihr mich nicht gut versteht, vor allem die Älteren, dann könnt ihr einfach nur kurz mal die Hand heben. Und wenn es an der Technik liegen sollte, dann wartet nicht bis zum Ende, sondern schickt irgendeinen Jungen, der neben euch ist, nach oben und sagt Bescheid. Ich möchte, dass alle das hier mitkriegen können und es ist gar nichts Schlimmes, darauf hinzuweisen. Das ist der technische Hinweis. Ich sagte also, es geht auf Weihnachten zu. Ich habe eine schöne Anekdote gelesen, wir sind immer noch bei der Musik, von einem gewissen Tom Irwin, Musikprofessor an einer amerikanischen Uni. Und der hat geschrieben, er war zu einem Kongress, es war ein Kongress für Musiklehrer. Und auf diesem Kongress gab es auch viele Sachen zu kaufen, wie das so ist bei Kongressen. Und dieser Tom Irwin hat sich dort, vielleicht als Gag, vielleicht weil er es hilfreich fand, ein Metronom gekauft, das sprechen konnte. Also ein Metronom ist so eine kleine Maschine, die den Rhythmus, den Takt angibt. Und die machen ja sonst immer tick, tack, tick oder tack, tack, tack oder in der digitalen Zeit hat er auch piep, piep, piep. Und er hatte eins gekauft, das machte 1, 2, 3. Und man konnte einstellen oder 1, 2, 3, 4. Und das fand er riesig witzig, war so eine Maschine. Und als er zu Hause zurückflog, er hatte seinen kleinen Sohn dabei, da hatte er das Ding im Handgepäck. Und ihr wisst ja, wie das heute ist, so bei den Flughafenkontrollen. Der Typ sieht auf so einem Monitor eine Maschine, die kann er nicht ausmachen, was das wohl ist. Und er bittet ihn, diese Maschine rauszunehmen. Und das ist ein Gerät, was sieht ein bisschen merkwürdig aus. Da sind Zeiger drauf, Anzeige, Knöpfe. Es ist nicht zuzuordnen, es ist kein Radio. Und die anderen Fluggäste, die sehen schon Ärger, die verdünnisieren sich schon alle. Die denken sich, oha, jetzt geht das hier wieder los. Und er sagt zu dem Mann von der Security, sagt er, ich kann das erklären, das ist ein Metronom. Wissen Sie, was ein Metronom ist? Ich kann Ihnen das gerne mal vorführen. Er hatte aber selber, kannte sich noch gar nicht so damit aus. Er drückt an den Knöpfen rum und irgendwann macht es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und alle sind erleichtert und atmen durch und er darf wieder einpacken. Und sie gehen weiter und sein Sohn sagt zu ihm, Papa, bist du nicht froh, dass die Maschine nicht gezählt hat? 4, 3, 2, 1. Manchmal hängt es nur an solchen Sachen. Und genauso fühlen sich die Kinder im Moment. Sie machen gerade 4, 3, 2, 1. Ich glaube, wir sind bei 5 oder so jetzt, ne? 5, 4, 3, 2, 1. Nur noch ein paar Tage, dann ist es soweit. Es geht eben auf die Weihnachtszeit zu. Sie warten alle ungeduldig auf diesen Abend, weil wir diesen Abend, diesen Heiligabend, unbewusst oder bewusst zu einem besonderen Abend gemacht haben. Alles davor ist ja Wartezeit, wir nennen das Adventszeit, ungeduldige Wartezeit. Und für viele ist die Adventszeit, nicht für alle, eine der schönsten Zeiten im Jahr. Nicht unbedingt, weil das Wetter so prickelnd ist, aber weil sie so schwanger ist von Erwartung. Erwartung auf die Ankunft der besonderen Zeit und wenn es nur die Tatsache ist, dass wir frei haben und Festtage und feiern können. Und damit wird diese Zeit, ob wir es wollen oder nicht, ob es uns passt oder nicht, ob wir gegen die Kommerzialisierung des Festes wettern mögen oder nicht, ob wir die Überlagerung christlicher Weihnacht durch schlittenziehende Rentiere hassen oder lieben, darin wird aber diese Zeit zu einem Symbol der menschlichen Sehnsucht nach einer besonderen Zeit. Und ich glaube, egal was wir sagen, wir sehen in dieser Zeit, dass die Menschen sich sehnen nach dem Besseren. Und wir können es auch so formulieren, die Menschen sehnen sich nach Gott. Ihr kennt die Weihnachtsgeschichte. Wir hören sie immer an Weihnachten, ich höre sie unheimlich gerne. Und ist euch schon mal bewusst geworden, dass diese Geschichte mit Maria und Josef, mit den Hirten, mit Ochs und Esel, die übrigens im Text gar nicht erwähnt werden, aber irgendwie da reingekommen sind, mit der Herberge, habe diese Geschichte gerade im Kindergarten erzählt und ihr glaubt gar nicht, wie schön das ist. Ich habe mich dieses Jahr entschieden, diese Weihnachtsgeschichte einfach so zu erzählen, mit so kleinen Krippenfiguren. Ich glaube gar nicht, wie schön das ist, Kindern das zu erzählen, die es noch nie gehört haben. Die das unheimlich spannend finden, was da jetzt passiert. Es gibt ein paar von den Älteren, die sagen, ah, kenne ich.
Aber die kleinen Dreijährigen, die da jetzt neu dabei sind, die haben das noch nie gehört, kriegen solche Augen. Und meine Frage war eigentlich, ist euch bewusst, dass es nur Lukas ist, der uns diese Geschichte so erzählt? Im Matthäus-Evangelium steht über die Geburt Jesu zwar etwas über die Umstände, also wie Maria schwanger wird und so, aber die Geburt, die eigentliche Geburt, diese Geschichte, die wird zusammengedampft auf einen Vers. Da steht in Kapitel 1, Vers 15, er, also Josef, erkannte sie aber nicht, will damit sagen, er hatte keinen Sex mit Maria, er erkannte sie nicht, bis sie ihren Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Das ist die Geschichte nach Matthäus. Ein bisschen schreibt Matthäus noch von den ulkigen Leuten aus dem Osten, die dann ankommen, von der Flucht nach Ägypten. Aber das war es dann auch schon. Für Markus spielt die Geburt überhaupt keine Rolle in seinem Evangelium. Er beginnt gleich mit der Taufe. Und wir wissen, da war Jesus ja schon fast 30 Jahre alt. Nur Lukas als einziger hat diese ausführliche Geschichte, diese ausführliche Fassung, weswegen wir ja auch immer auf Lukas 2 zurückgreifen müssen an Weihnachten. Und heute will ich euch die Weihnachtsgeschichte nach Johannes vorlesen. Die ist ähnlich kurz wie Matthäus. Aber wie das bei Johannes so ist, es steckt bereits unendlich viel Diskussion, viel Reflexion, viel Erkenntnis, viel Weisheit in diesem einen Vers. Johannes packt die Geburt Jesu in einen einzigen Vers, der aber unheimlich berühmt geworden ist. Und dieser Vers steht im 14. Vers seines ersten Kapitels, nachdem Johannes ja einen Einstieg gewählt hat, der eher, sagen wir, theologisch-philosophisch ist. Aber in diesem 14. Vers schreibt er, und das ist die Weihnachtsgeschichte nach Johannes, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und zwei Verse weiter, wer das jetzt nachgelesen hat oder mitgelesen hat in seiner Bibel, in Johannes 1, zwei Verse später sagt Johannes, und dieser Satz, den er zwei Verse später bringt, scheint mir ganz unphilosophisch und ganz untheologisch, aber dafür ganz persönlich zu sein. Er sagt, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Und jetzt bringen wir das mal zusammen. Ich sagte ja eben, die Vorweihnachtszeit, die wir haben, die ist ein sichtbares Zeichen für mich, ein Zeichen für die Sehnsucht der Menschen nach was Besserem, nach was Wärmerem, nach was Echtem. Dass sie immer nach vorne schauen, Menschen schauen nach vorne und wünschen und hoffen sich das Bessere. Eltern, wir haben gerade eine Kindersegnung gehabt, sagen oft den Satz, ich möchte, dass es dir besser geht, ich möchte, dass es meinen Kindern besser geht. Wir schauen nach Kopenhagen, wo die Sehnsucht nach einer besseren Welt mit mehr Gerechtigkeit, mit mehr Nachhaltigkeit in den letzten zwei Wochen zum Ausdruck gekommen ist. Und in all dieses Sehnen des menschlichen Herzens hinein ruft Johannes der Welt, eben der Welt und nicht nur den Christen zu. Er ruft ihnen zu, wir haben die Herrlichkeit bereits gesehen. Die Gnade ist bereits ausgeschüttet. Wir alle haben sie empfangen in voller Fülle. Das ist das Erstaunliche. Und das ist die christliche Weihnachtsbotschaft. Es entlarvt die in die oft utopische Zukunft gerichtete menschliche Sehnsucht als tragisch die Fülle der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt übersehend. Die Menschen hoffen, Johannes sagt, ich habe sie gesehen. Ich habe Gottes Herrlichkeit geschaut. Sie ist bereits da. Sie lebte in diesem Menschen Jesus unter uns. Und deswegen schauen wir jetzt noch einmal ganz genau hin, was Johannes meint, wenn er davon redet, dass wir aus Jesu Fülle Gnade um Gnade erhalten haben. Zuerst einmal, das ist der erste Punkt heute in der Auslegung über diesen Vers 14, zuerst einmal besteht für Johannes die Gnade darin, dass das Wort Fleisch geworden ist. Das sagte er, das Wort ward Fleisch. Nun ist diese Sprache, wie soll ich sagen, das Wort ward Fleisch, sagen wir mal biblisch. Das ist diese Sprache. Bei keiner Geburt einer meiner Kinder habe ich irgendwie den Säugling in den Armen gehalten und habe gesagt, das Wort ward Fleisch. Das ist, so würden wir das nicht ausdrücken. Ja? Johannes redet auch nicht immer so, aber hier bei der Geburt Jesu, da benutzt er diese Worte. Und er wählt diese für uns verborgene oder kryptische Sprache mit Bedacht. Er bringt nämlich zwei Dinge zusammen, die in seinem kulturellen und auch religiösen Umfeld so entfernt und so auseinandergehalten werden mussten, wie das nun möglich war. Da gab es einmal dieses Wort, also Logos, ne? Das war ein komplizierter und bedeutungsschwerer Begriff aus der Theologie und Philosophie von damals. Das war ja gar nicht so ein großer Unterschied zwischen Theologie und Philosophie. Also das war, da hing ganz viel dran, und wenn man heute in diesen dicken Lexika nachschaut, schaut und du machst den Fehler und guckst, was bedeutet denn Logos? Da kannst du dich totlesen, dann hast du 20 Seiten nur, was das alles bedeuten könnte. Also das ist eine Wort, Logos, was ganz kompliziert ist. Und dann auf der anderen Seite haben wir eben diesen unterschiedlichen Begriff, das ist das Fleisch. Fleisch. Ja, also nicht Fleisch im Sinne von, ich bin Vegetarier oder nicht, sondern Fleisch im Sinne von Materie, im Sinne von, das kann man anfassen. Und Fleisch ist immer das, was anfassbar ist. Ja? Und Fleisch, das war für die Menschen damals in ihrer Philosophie, in der Johannes sich auch bewegte, Fleisch, das war halt irgendwie nicht das Wahre. Das Wahre war eigentlich das, was man nicht anfassen konnte, das Wort. Materie, das wissen wir, ist menschlich, ist dreckig, fängt irgendwann an zu stinken. Materie ist nicht so gut. Und deswegen muss man die beiden so weit wie möglich auseinanderhalten. Und das sagt Johannes, und das ist das Anstößige in diesem kleinen Vers, sagt er, nein, das beides ist zusammengekommen. Er sagt, Gott ist Mensch geworden, das Wort ist Fleisch geworden. Das ist eigentlich eine sehr anstößige Sache. Das ist eine ganz schöne Explosion gewesen in den damaligen Kulturraum, zu sagen, wie die Materie, das Wort ist Fleisch geworden. Das gibt's doch gar nicht. Gott ist Mensch geworden, das wäre ja die passende Übersetzung heute. Und noch bis heute ist ja genau diese zentrale Aussage des christlichen Glaubens für alle anderen Religionen, auch für nichtgläubige Menschen und für die monotheistischen Religionen überhaupt, ist sehr anstößig. Diese Aussage ist anstößig. Wie kann Gott Mensch werden? Und das, sagt Johannes, ist die Definition für ihn für Gnade. Das ist Gnade. Gnade, und das ist, glaube ich, der Aspekt, wo wir dazulernen müssen. Gnade ist nicht allein die Vergebung von Schuld oder die Möglichkeit eines Neuanfangs. Gnade ist überhaupt die Tatsache in der Bibel, dass Gott sich den Menschen nähert. Also können wir schon im Garten Eden, bevor überhaupt noch die Sache mit dem Baum passierte, wir davon reden, dass Gott dem Menschen gnädig war, weil er sich in diese Schöpfung hineinbegab. Deswegen kann Johannes sagen, Gott war mit uns. Aus seiner Fülle haben wir Gnade um Gnade entgegengenommen. Dieses Leben mit Jesus ist in jedem Moment ein Geschenk der Gnade, und es wird mit jedem Tag mehr. Ich sage das, weil wir manchmal Weihnachten so behandeln, als ob diese ganze Sache mit der Geburt Jesu nur so eine Art Vorspiel zur Gnade, nur so eine Voraussetzung wäre. Weihnachten ist schon das Fest der Gnade, weil Gott sich zu den Menschen begibt. Für immer. Unsere Sehnsucht, die wir in uns tragen, darf umschlagen in Glauben, weil all das, wonach wir uns sehnen, bereits begonnen hat. Das ist das Schöne. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann sehe ich ja, und vielleicht macht ihr diese gleiche Übung auch, wenn ihr in euer Leben zurückschaut, wir halten ja auch manchmal Rückblick, gerade am Ende des Jahres, dann sehen wir doch die Gnade Gottes nicht nur in diesen ganz besonderen Momenten, wo wir vielleicht reumütig gesehen haben, wie viel Schuld, wie wir aufgeladen oder vergeben bekommen haben oder in diesen Krisensituationen. Nein, wir sehen die Gnade Gottes doch besonders da, wo er überhaupt bei uns gewesen ist und uns geführt hat über die Jahre hinweg. Das ist der erste Gedanke hier. Das steckt in diesen Worten drin und das Wort ward Fleisch. Und der zweite Aspekt der Gnade, und Johannes ist davon ganz begeistert und angefüllt, das ist die Tatsache, dass Jesus unter uns wohnte. So geht es ja weiter. Und er wohnte unter uns. Auch hier wird wieder jedes Wort dieses Verses mit Bedacht gewählt. Eigentlich müsste man hier übersetzen, er zeltete unter uns. So ist das Wort. Aber das ist jetzt nicht, weil Gott auf Camping steht. Nicht die Art von Zelten. Und so Zelten ist ja bei uns immer nur für den Urlaub, für die Erholung, für Vorübergehen. Das ist nicht das Wort, was hier gemeint wird. Sondern es ist eine Erinnerung an das Zelt, was es in der Wüste gab. Also als das Volk Israel da durch die Wüste zog und Gott sagte, wenn die da wohnen, dann will ich in ihrer Mitte auch zelten. Da will ich bei ihnen wohnen. Mittendrin, so war es ja angelegt, war die Gegenwart Gottes. Und das wurde immer wieder deutlich. Und wenn ihr auch irgendwie gehadert habt in diesem Vierteljahr mit der Betrachtung unseres Bibelgesprächs, 4. Mose, dann habt ihr doch mit Sicherheit das mitgenommen, dass Gott bei seinem Volk wohnte. Nun gibt es halt zwei Arten, einen Menschen kennenzulernen. Übrigens auch Gott kennenzulernen. Es gibt das Erleben und es gibt das Leben. Wir leben heute in einer erlebnisorientierten Zeit. Sag mal so, Erlebnispädagogik und was es da alles gibt. Oder der Ausdruck Event. Event, das ist das Englische dafür, Erlebnis, das ist immer ganz groß. Wir machen Events, Sachen, wo wir hingehen, wo was Besonderes passiert. Viele sehnen sich ja auch in der Kirche nach dem besonderen Event. Ja? Die noch tollere, packendere, witzigere Predigt, die noch besser vorgetragene Musik, das Einschlagen des Heiligen Geistes in aller Vollmacht, das auch von allen so wahrgenommen werden kann. Kurzum, Kirche als Event, Glaube als ein Erlebnis. Das ist die eine Sache, die eine Seite. Johannes aber sagt, es war eine Fülle der Gnade, dass wir nicht nur ein Jesus-Event bekamen, sondern dass er mit uns gelebt hat. Er hat mit uns gelebt. Ginge es Gott nur um ein Event, dann hätten sich die Evangelisten auf die Sache mit Kreuz und Auferstehung beschränkt. Das ist ja so eine große, ne? Auferstehung ist ja ein Riesending. Da war ja auch Jerusalem im Ausnahmezustand, da bewegte sich alles drehte sich alles um diese eine Frage, da war was los. Aber die Evangelien berichten uns in aller Treue und in aller Wiederholung, da lebt einer mit uns. Da wendet sich einer den Menschen zu. Da steht er auf mit seinen Jüngern. Da geht er mit ihnen von Stadt zu Stadt. Da ist er mit ihnen. Da fährt er mit ihnen über den See. Da tröstet er sie. Da weint er die Tränen, die wir weinen. Da lacht er das Lachen, das wir lachen. Da träumt er die Träume, die wir träumen. Und genau das ist die Gnade, die uns angeboten wird. Wollen wir Gott erleben oder wollen wir mit ihm leben? Sind wir auf der Jagd nach dem Kick, nach dem Gotteskick? Oder sehen wir uns nicht nach jemandem an unserer Seite, wenn wir aufstehen, wenn wir durch den Tag gehen, wenn wir Probleme haben? Genau das ist das Angebot von Weihnachten. Weihnachten ist nicht das einmalige Event einmal im Jahr. Weihnachten, und das sage ich ja immer wieder, ist mein Spruch, findet nicht zwischen Weihnachten und Neujahr statt, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Jesus will mit dir leben. Die beiden Evangelisten Markus und Johannes hatten es nicht nötig, von dem niedlichen, kleinen, zu umhätschelnden Baby Jesus zu schreiben. Selbst Lukas und Matthäus tun das ja eigentlich nicht. Für sie geht es um Jesus in unserem Leben. Und da sagen sie, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und nun der letzte Aspekt der Gnade, den ich in diesem Vers sehe. Johannes sagt ziemlich dreist, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Man könnte ja das als eine Exklusivaussage deuten. Ne? Nach dem Motto, will er eigentlich, dass wir unterstreichen, Ja? Im Sinne schon, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Bei euch bin ich mir da nicht so sicher. Will er das so sagen? Meint er damit, wie manche Ausleger meinen, dass er das Glück hatte, auf dem Verklärungsberg mit gewesen zu sein, dieser Johannes, und sagen kann, also wir haben die Herrlichkeit gesehen. Ich kann euch sagen, ist eine Riesennummer. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, naja, ihr wart halt eben nicht dabei. Ist die Herrlichkeit Jesu also etwas, das Johannes gesehen hatte, wonach wir uns wiederum nur sehnen können, worauf wir nur hoffen dürfen, woran wir nur glauben sollen? In diesem Jahr ist ein Buch veröffentlicht worden, was ich selber noch gar nicht gelesen habe, Auszüge und Rezensionen gelesen habe. Ein Buch von Samir Selvanovic, und viele kennen ihn vom G-Camp. Mal Hände hoch, wer ihn gehört hat auf dem G-Camp, sind einige von euch. Das war einer der Verkündiger vor ein paar Jahren, ich glaube vor 3-4 Jahren. Das Buch, was er nun veröffentlicht hat, das trägt den Titel »Eigentlich geht es um Gott«. Das ist eine Übersetzung, also es ist nicht im Deutschen veröffentlicht. Er ist als weitgehend atheistischer Muslim aufgewachsen, bekehrte sich mit etwa 20 Jahren zum Christentum und wurde Adventist. Seitdem ist er ganz besonders am interreligiösen Dialog interessiert und arbeitet in New York auch in einem Zentrum für interreligiösen Dialog. In seinem Buch schildert er, wie er seinem muslimischen Vater offenbarte, dass er gläubiger Christ geworden war. Seinem eigentlich ungläubigen, aber doch muslimischen Vater, wie er es schildert. Es entspann sich ein Dialog zwischen den beiden, ein ziemlich harter Dialog, in dem sein Vater ihm immer wieder vorwarf, warum tust du mir das an? Und hier ein Ausschnitt der Schilderung von diesem Dialog, und ihr werdet gleich erfahren, warum ich das sage. Der Vater sagt, warum tust du nur so etwas? Ich war wie gelähmt vom Auftreten dieses wundervollen und gebrochenen Mannes, den ich so sehr liebte und fürchtete. Ich weiß es nicht, antwortete ich. Ich weiß nicht, wie ich erklären soll, was ich fühle. Verflucht, schrie er, was in etwa dem entsprach, was ich sagen würde, wenn mein Sohn seinen Verstand verloren hätte. Nachdem er das Wort noch zweimal wiederholt hatte, drang er auf mich ein. Was soll das heißen, du weißt es nicht? Vater, antwortete ich, Jesus hat gesagt, dass die, die Ohren haben, hören werden. Und ich höre es. Es ist so schön, dass man es nicht in Worte fassen kann. Es ist so greifbar, dass ich es nicht erklären kann. Für mich ist es wie Musik, die aus dem Universum erklingt und unser ganzes Leben trägt. Die Musik von Freud und Leid des Lebens. Auf den Seiten dieses uralten Buches höre ich sie. Hörst du sie auch, Vater? Die Musik des Lebens? Diese Schilderung ist für mich eine moderne Wiederholung dieses Satzes. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Aus seiner Fülle haben wir Gnade um Gnade erhalten. Johannes lässt uns ja gar nicht lange rätseln, inwiefern er die Herrlichkeit Jesu gesehen hat. Ob es nun auf dem Verklärungsberg war oder ob es so eine Art Erleuchtung des Herzens war. Er wirft uns auf den Anfang des Verses zurück, indem er sagt, ich meine die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Das sagt nämlich der Vers. Ich meine nicht ein Erlebnis, ein Event mit Jesus. Ich meine die Tatsache, dass Jesus Jesus ist. Dass Gott Fleisch wurde. Dass er unter uns lebt. Bei uns zeltet, mit uns leben will. Das ist die Herrlichkeit. Gnade, und das so fassen wir diesen letzten Gedanken zusammen, ist, dass Jesus überhaupt da ist. Dass er der ist, der er ist. Dass wir in der Weihnachtsgeschichte die Musik der Gnade hören, nicht nur irgendeine romantische Geburtsgeschichte, nicht nur den Anfang einer Rettungsaktion, und dass wir eben die Fülle der Gnade sehen. Da fehlte nichts, das ist uns genug. Fülle der Gnade, das ist es. Erstens, Gnade ist, dass Gott überhaupt für uns da ist. Das war unser erster Gedanke. Der zweite Gedanke war, Gnade ist, dass wir ihn nicht nur erleben, sondern mit ihm leben dürfen. Der dritte Gedanke, Gnade ist, seine Herrlichkeit zu sehen. Und diese Herrlichkeit ist er selber, Jesus. Ihr kennt sicher den alten Schinken Ben Hur. Läuft meistens auch irgendwie, ne? Um die Weihnachtszeit. Ben Hur, Da gibt es doch am Ende dieses fulminante Wagenrennen. Ich habe gesehen, jetzt werden schon wieder irgendwelche, nächstes Jahr in der Colorline Arena reiten sie das irgendwie nach. Stimmt das? Irgendwie so. Wer kennt dieses Wagenrennen? Wer hat das schon mal gesehen? Ben-Hur-Wagenrennen. Ja, fast alle. Das ist das eine von beiden Mal gewesen, wo ich meinen Vater im Kino gesehen habe. Der war ja immer gegen Kino.
Also das große Wagenrennen, ihr wisst, wo die sich gegenseitig belegen und am Ende sieht er aus wie Hackfleisch, der Typ, und paniert sich dann noch im... Also es ist ganz schrecklich, diese Szene. Aber jedenfalls für dieses Wagenrennen. Der Hauptdarsteller war Charlton Heston, wer sich noch erinnern kann. Und Charlton Heston, das sagt, der konnte eigentlich kein Wagenrennen. So ein Vierspänner, das ist eine ganz schöne Kunst. Und der Regisseur hat ihm gesagt, pass mal auf, Charlton, ich möchte, dass nicht ein Stuntman die Szene macht, sondern dass du das reitest. Das ist authentischer, das kommt besser. Nimm Reitunterricht für Wagenlenken. Und Charlton Heston hat sich an die Arbeit gemacht, hat tagelang und immer wieder versucht, diesen Vierspänner unter Kontrolle zu kriegen. Und nach einigen Tagen oder Wochen, ich weiß es nicht, kam er zurück und er sagt dem Regisseur, du, ich habe geübt, ich kann das jetzt einigermaßen, ich kann mich auf diesem Wagen halten, ja, aber ehrlich gesagt, ein Rennen gewinnen kann ich nicht. Und der schöne Satz, der überliefert ist von diesem Regisseur, heißt, Heston, sagte ihm der Regisseur, sieh du einfach zu, dass du auf deinem Bock bleibst. Ich passe auf, dass du gewinnst. Das steht nämlich so im Drehbuch drin. Und das ist genau der Gedanke, den Johannes uns schon in der Geburt Jesu nahelegt. Er sagt, Gott ist für uns da. Er sorgt dafür, dass wir am Ende ankommen. Wir sehen zu, dass wir auf dem Bock bleiben. Wie auch immer im Moment deine Schwierigkeiten aussehen, wie dein Wagenrennen läuft so im Moment, sieh nur zu, dass du drauf bleibst. Gott kümmert sich darum, um den Sieg. Und die Botschaft von Weihnachten ist, dieser Sieg ist auf Jesu Seite. Wir haben seine Herrlichkeit bereits gesehen. Wir kommen von der Seite des Sieges, wenn wir mit Jesus gehen. Genau das ist die Botschaft, die wir an Weihnachten feiern. Amen.